Ja, hallo zu Radio Evolve. Hallo Thomas.
Hallo.
Ich bin Mike Hauschke, Redakteur vom Evolve Magazin, und heute haben wir mal die Rollen etwas getauscht. Du fragst ja sonst im Radio Evolve oder bist mit Dialogpartnern im Gespräch, und heute wollen wir mehr über die Emergent Dialogue Praxis sprechen und ein Thema vertiefen. Wir haben ja schon eine Sendung gemacht über synergetische Intelligenz. Und heute wollen wir einen anderen Aspekt unserer Dialogarbeit vertiefen, was du ja sehr gerne auch einführst als Ereigniskultur. Und ich finde das immer wieder sehr, sehr spannend, wie du auch darüber sprichst und wie das auch die Erfahrung von dialogischen Räumen und dem dialogischen Prozess irgendwie auch so eine sprachliche Fassung gibt, die für mich auch immer wieder im Verstehen und in der Erfahrung was öffnet. Und in dem Sinne vielleicht einfach zum Anfang, vielleicht einfach diesen Begriff des Ereignisses, der ja bekannt ist, aber doch von dir ja nochmal in eine besondere ja, Tiefe oder ein besonderes Verstehen gebracht wird aus deiner Erfahrung. Was ist Ereignis in deinem Denken, in deiner Erfahrung?
Ja, danke und hallo nochmal. Ich habe in letzter Zeit ab und zu das auch so eingeführt, und das ist dann für Leute, die unsere Emergent Interbeing-Arbeit kennen, zuerst einmal eine Überraschung, und ist auch als Überraschung gemeint, dass das Zentrum der Emergent Being-Arbeit nicht das Interbeing ist, sondern die Ereigniskultur. Und das gibt mir einen guten Ausgangspunkt anzusprechen, was ich mit Ereigniskultur meine oder was wir in unserer Arbeit mit Ereigniskultur meinen. Wobei, und insofern ist der Kontext nach wie vor Emergent Interbeing der Ausgangspunkt, damit sich eine Ereigniskultur eröffnen kann, ein Zugang des Interbeing sein muss. Und da werde ich noch ein paar Worte dazu sagen, was ich damit meine. Aber lass uns mit der Ereigniskultur anfangen, weil, wie du sagst, das kommt so als unschuldiges oder fast beiläufiges Wort daher. Ja, etwas ereignet sich. Ja, ist so. Aber philosophisch gesprochen, und ich habe da sehr viel auch dem Denken von Martin Heidegger zu verdanken, kann Ereignis tiefer gedacht werden, als wir es normalerweise denken, nämlich, dass da nicht einfach was passiert, sondern etwas sich ereignet, in dem Sinn, dass es zu sich selbst, zu seinem eigenen kommt. Das Ereigniskultur, etwas, wo wir erlauben, der Gegenwart, dem Dialog, der sich entfaltet, zu sich selber, zu seinem Wesentlichen, zu seinem Eigentlichen zu finden. Und das verändert das Wort Ereigniskultur, weil da passiert was, sondern da entsteht etwas, das eben eigentlicher, wesentlicher zu werden kann. Und das ist spannend, weil jeder Augenblick, so wie er sich zeigt, der Augenblick unseres Gesprächs gerade, kann wesentlich werden, kann eigentlich werden, oder er kann sich auch verfehlen. Also wenn wir im Unwesentlichen, im Uneigentlichen bleiben, und das ein Gespräch ist, das sich verfehlt in der Hinsicht. Und das ist eine interessante Unterscheidung, dass ein Gespräch sich auch verfehlen kann, also nicht zu sich selber finden kann, dass wir sozusagen nicht nur aneinander vorbeireden, sondern auch an dem Potenzial dieses gemeinsamen Augenblicks vorbeireden, und ihn nicht zu sich selber kommen lassen. Und das eröffnet einen anderen Blick für das Wort Ereignis und in dem Sinn auch für Ereigniskultur.
Ja, und es spricht ja auch an, dass dem Leben oder der Wirklichkeit etwas innewohnt. Also ich finde das ganz spannend, also so höre ich das, dass es ja eben nicht nur Dinge einfach geschehen so, sondern dass da auch dass in dem, was sich eben zeigt oder was sich eben ereignet, ja, was du sagst, eine Möglichkeit sich zeigt des Lebens, die noch werden kann oder die irgendwie noch sich erfüllen kann. Also wie siehst du das eigentlich auch dann als Blick auf das, was Leben ist oder wie sich durch so eine Ereigniskultur auch, ja, das Verhältnis zum Leben ändert, wenn es sozusagen so eine, also es wird ja dadurch auch mit Sinn oder mit Wesentlichen, wie du es sagst, irgendwie aufgeladen oder das spricht daraus. Also wie verändert das unser Sein mit dem Leben, mit der Welt, dem, was uns begegnet?
Schön, dass du das Wort Sinn hier mit einbringst, weil ich verdanke hier einem anderen Philosophen was, dem Marcus Gabriel und seiner Philosophie der Sinnfelder, weil ich glaube, das erlaubt uns, unser in der Welt sein tiefer zu verstehen. Und was er meint, dass wir immer der Welt in Sinnfeldern begegnen oder dass die Welt eigentlich Sinnfelder sind, die einander in Beziehung sind. Und mit Sinnfelder meine ich nicht nur der kognitive Sinn von das und das ist das Sinnhafte von dem, in dem wir uns gerade begegnen, sondern Sinn weniger im kognitiven oder nur nicht nur alleine im kognitiven, sondern auch im existenziellen Sinn, ist dieser Augenblick, ist diese Begegnung sinnvoll, sinnhaft. Und wenn wir dem nachdenken oder nachsinnen, merken wir, dass wir eigentlich immer in Sinnfeldern stehen. Das heißt, von unserer Biografie her, von unserer Kulturalisation her, ist die Gegenwart, die wir erleben, entweder sinnerfüllt oder sinnlos, absurd, kommt nicht zu ihrem Eigentlichen. Und wenn wir das so betrachten, dass dieses Gespräch, das wir haben, sinnvoll sein kann oder sinnlos sein kann. Was bedeutet dieser Unterschied? Und das hat natürlich was mit diesen Sinnfeldern zu tun, in denen wir stehen. Also das ist nicht unabhängig davon, wie wir die Welt betrachten. Wir sind beide postmoderne Europäer des 21. Jahrhunderts. Wir verstehen den Sinn der Gegenwart oder den Sinn der Welt anders als jemand, der 500 Jahre, 1000 Jahre in einem anderen Erdteil, in einer anderen Kultur der Welt begegnet ist. Wenn wir uns darauf einlassen, dass jede Begegnung, auch diese Begegnung, ein Sinnfeld ist, dann glaube ich, zeigt sich auch, dass dieses Sinnfeld erstens sich erstmal öffnen muss, dass ich es überhaupt als sinnhaft wahrnehme und dass es sich auch vertiefen kann. Erweitern und vertiefen, so dass es nicht an seiner Oberfläche bleibt, sondern eigentlich und wesentlich wird, in dem Sinn, dass der Sinn oder die Sinnhaftigkeit dieser Begegnung sich mehr zeigt, mehr darstellt, mehr wahrhaft wird. Aus meiner Sicht, aus unserer Sicht. Also das hat auch diese zwei Seiten, dass es diese Begegnung sinnhaft wird aus meiner Wahrnehmung, aus deiner Wahrnehmung und dann ganz spannend aus einer Verständigungswahrnehmung. Also gute Gespräche zeichnen sich ja dadurch aus, dass wir Verständigung üben und das Verständigungsgelingt, was heißt, dass wir in einem Sinnfeld uns bewegen oder ein Sinnfeld öffnen, das nicht nur meines ist, sondern deines, sondern in dem wir uns verständigen können, also ein gemeinsames Sinnfeld entsteht, wo die Horizonte, die du einbringst und die Horizonte, die ich einbringe, zu einem gemeinsamen Verständigungsfeld sich verschmelzen, und gleichzeitig wir die Wahrnehmung haben, dass das Ganze Tiefe und Sinn hat.
Und das bedeutet ja dann auch, dass, also wie du das jetzt auch ausgeführt hast, dass es ein zutiefst also schöpferischer Umgang ist. Also dass sozusagen wir nicht nur Dinge einfach passieren, sozusagen, oder ja, Situationen, Begegnungen, was auch immer, sondern dass da immer auch eine Möglichkeit ist, also in eine tiefere Verständigung zu treten. Also wenn wir jetzt in diesem Gespräch sind, ist es nicht nur so, dass jetzt einfach, ja, wie soll man sagen, wir Worte tauschen, die vorher schon da sind, sondern eigentlich ist es ja so ein Annähern oder, wie du es schön angesprochen hast, ein schöpferisches Forschen oder Tasten in dieses Sinnfeld hinein oder sozusagen, was ist da noch möglich? Erlebst du das auch so, als eigentlich dann so ein, kann man sagen, schöpferischen oder gemeinsam schöpferischen Bezug zum Leben oder zum, ja, wie wir mit, ja, mit dem Leben, mit Gesprächen, mit Begegnungen umgehen können?
Ist spannend, weil ich würde nicht so sehr das Schöpferische betonen, obwohl es eine Komponente hat. Im Englischen, und das kann man auf Deutsch auch übertragen, gibt es diesen Be Begriff der Co-Kreation, des Co-Schöpferischen. Aber Co-Kreation heißt, dass nicht ich hier was kreiere, schöpfe, sondern da ist etwas, auf das ich antworte. Also die Sinnfelder, in denen wir uns bewegen, die rufen mich insofern an, als wenn ich etwas als sinnvoll empfinde oder auch als weniger sinnvoll, dann macht das etwas mit mir. Ein Teil, so diese Sinnfelder zu verstehen, ist auch, dass es ein Anruf, ich sag mal, des Wahren, des Guten und des Schönen ist. Also wenn ich etwas als unwahr empfinde, nimmt das was von der Sinndimension. Wenn ich es als unschön und nicht gut empfinde, dann nimmt es etwas von dieser Sinnhaftigkeit oder anders formuliert, es gibt einen Ruf nach dem Wahren, dem Guten und dem Schönen in einem Gespräch und dem kann ich folgen. Und insofern ist das zumindest auch ein Angerufen werden und weniger nur ein Kreieren dieses Sinnfeld, dass es tiefer wird, indem ich einfach merke, da ist ein höheres Potenzial, in dem wir uns begegnen. Und ich habe vielleicht nur eine Ahnung, wo das hingehen könnte, vielleicht nur tastend, aber ich gehe mal los und wenn das Gespräch gelingt, zeigt sich Wahres. Vielleicht tiefer und Schönes, vielleicht tiefer, Gutes, vielleicht tiefer in diesem Gespräch. Und wenn wir eine gemeinsame Wahrnehmung dessen haben, wenn wir uns dessen verstehen, dann sind wir auch in einem gemeinsamen Verständigungsfeld, wo sich diese drei Dimensionen öffnen. Aber eigentlich sind wir sozusagen zumindest auch Angerufene dessen und nicht einfach nur Schöpfer dessen.
Und was braucht es in deiner Erfahrung von uns auch im Sinne, ja, der eigenen, wie soll man sagen, Öffnung oder Sensibilisierung, um in dieses Angerufen werden zu treten oder dafür dafür, ja, sensibler zu werden oder sich da hinein zu begeben?
Ich glaube, eigentlich nur die Bereitschaft, der eigenen Wahrnehmung Raum zu geben. Also ich nehme mal an, das ist einfach eine Grundannahme, dass wir alle eine Empfänglichkeit dafür haben. Und dass wenn wir diese Empfänglichkeit kultivieren, also wenn mir Wahrheit wichtig ist, und da merke ich so auch schon meine innere Konfliktlage, ja, weil es manchmal bequemer ist, der Wahrheit auszuweichen. Und genauso mit dem Schönen und dem Guten. Es kann für mich persönlich unbequem sein, dem wirklich Raum zu geben. Und es ist eine Auseinandersetzung mit mir, wie authentisch ich bin in Bezug dazu, wie sehr ich, da kommt ein Wort, das vielleicht ein bisschen pathetisch reinkommt, aber es ist passt, wie sehr ich dem reinen Herzen begegne. Und insofern ist vielleicht ein bisschen poetisch überhöht, ist es eine Frage der Kultivierung des reinen Herzens, das uns erlaubt, dass diese Dimensionen sich öffnen, in unserem im Innen nachgehen. Und dass dann eine Ereigniskultur damit zu tun hat, wie sehr ich bereit bin, auch allfällig den Preis dafür zu zahlen, von Ehrlichkeit, Schönheit, Wahrheit, der von mir verlangt wird, damit sich das öffnen kann, damit sich die Wirklichkeit in ihrem eigenen Potenzial, in ihrer eigenen Möglichkeit ereignen kann.
Aber es heißt dann auch in gewisser Weise auch ein Loslassen von eigenen Vorstellungen, Erwartungen, vielleicht sogar Absichten, die ich vielleicht habe in Bezug auf eine Situation oder ein Gespräch oder eine Begegnung. Oder wie siehst du das Element von Absicht oder von, ja, vielleicht Willen auch, ne? Weil wir ja ständig auch in bestimmte Richtungen gehen, weil wir das Gefühl haben, ah ja, da geht's lang und oft ist der Bezugpunkt, ja, ich möchte dahin oder das zieht mich an, ist vielleicht dann schon ein bisschen in die Richtung, die du ansprichst. Aber wie siehst du das dann auch so als Lebenspraxis sozusagen, ja, welcher Absicht folge ich da eigentlich?
Das ist eine sehr entscheidende Frage und das erlaubt mir, zurückzukommen auf den Punkt der Beziehung zwischen Ereigniskultur und Emergent Interbeing. Emergent Interbeing ist ja zugegeben ein neudeutsches Wort. Das hat auch damit zu tun, dass wir die Arbeit in zwei Sprachen gleichzeitig machen und hier gerne ein Wort verwenden und auch einerseits vom Klang her im Emergent Interbeing, wir es ein spannendes Wort finden, und auch weil es eine Tradition von Interbeing gibt, von buddhistischen Lehrer Thich Nhat Hanh und anderen, die dieses Wort vorher schon geprägt haben. Es gibt eine wesentliche Beziehung zwischen der Kultivierung von Emergent Interbeing oder diesem Interbeing-Feld und der Fähigkeit, Gegenwart sich ereignen zu lassen. Und Interbeing-Feld heißt nichts anderes als die Gegenwart, soweit uns möglich, das ist eine Kultivierungssache, in ihrer Allumfassenheit wahrzunehmen. Das heißt eben nicht aus meinem persönlichen Thomas Bezugspunkt allein wahrzunehmen, was mir wichtig ist, was ich schön finde, was ich wahr finde, oder einen Gruppenstandpunkt oder wie auch immer, sondern so eine Art 360-Grad-Blick zu entwickeln. Und die Arbeit von Interbeing geht genau um diese Kultivierung, wahrzunehmen, wie aus der Sicht der gesamten Gegenwart etwas sich zeigt. Und zugestandenermaßen, das kann man nur annähernd erreichen. Das ist etwas, was als Ideal in den Raum gestellt werden kann, das nie gelingt, aber es kann als Ideal kultiviert werden. Das heißt, diesen Augenblick, dieses Gespräch nicht auf mich zu beziehen, hauptsächlich. Nicht, dass ich mich auslassen muss, ich muss Teil davon sein, aber wahrzunehmen, da bist zumindest du, das sind die Umstände, da ist der Kontext, kann ich bildlich oder vielleicht sogar mehr als bildlich gesprochen durch die Augen dieses gemeinsamen Felds der Gegenwart sehen, was hier bedeutsam ist. Und kann sehen, dass sich dann das, was sich hier als bedeutsam zeigt, was sich als bedeutsam erscheint, anders ist, als was für mich Thomas bedeutsam ist. Also da gibt es eine Beziehung, aber es ist nicht das Gleiche. Ich befreie sozusagen die Gegenwart ein wenig, soweit es mir gelingt, soweit ich es kultivieren kann, von meinem begrenzten Ich-Bezug und bin in der Lage, aus einer umfassenderen Wahrnehmung Gegenwart wahrzunehmen. Und meine These würde sein, dass in dem Maße, in dem uns das möglich ist, erst sich erschließt, was es bedeutet, dass dieser Augenblick, diese Gegenwart, sich ereignen kann, zu sich selber kommen kann, nicht für mich, sondern für sich. Das heißt, dass die Allumfassenheit dessen, was hier zwischen uns entsteht, in einer bewussten Weise so zu sich kommen kann, dass es das Potenzial dieses Augenblicks erfüllt und nicht mein Potenzial und dein Potenzial allein, sondern was gemeinsam hier als Möglichkeit in der Gegenwart steht.
Und damit ist ja eigentlich dann auch eine, ja, was Ungetrenntes angesprochen. Also ich merke das jetzt auch, dass es wirklich ein Unterschied ist, zu sagen, ich erfahre etwas oder ich erlebe etwas oder so, zu, dass sich etwas ereignet, sozusagen an. Also da ist ja auch, und das ist ja dann doch auch jetzt philosophisch oder spirituell auch sehr, sehr radikal sozusagen, die eigentlich da über diese Subjekt-Objekt-Trennung eigentlich mehr in so ein, wie du es beschrieben hast, so ein größeres Gewahrsein des Lebens, wie es sich eben ereignet, so, und dafür da zu sein. Also es ist ja schon dann wirklich auch nochmal ein richtiger, ja, wirklich ein anderer Bezugspunkt oder ein anderer Grund, auf dem ich dann im Leben mich beziehe, oder?
Genau so. Und um es noch herausfordernd zu machen, ich kann mich gleichzeitig auch nicht rausnehmen. Das heißt, da ist die Umfänglichkeit von Ganzheit, Gegenwart, deren Wahrnehmung ich kultivieren kann. Es hat was auch mit dem Leerwerden einer buddhistischen Meditationshaltung zu tun. Oder einer Einheitserfahrung in anderen spirituellen Sprachformen. Aber gleichzeitig ist Teil der Einheit auch meine Individualität. Das heißt, ich muss mich, und das ist dann fast so etwas Widersprüchliches, mich auch in meiner scheinbar auch getrennten Individualität, die Teil der Einheit ist, ernst nehmen, meine Authentizität, sonst kann ich auch in eine Form von Einheit schlüpfen, wo ich sozusagen nicht mehr meine Individualität würdige und meine Authentizität als individuelles Ereignis im Ganzen mitnehme. Das heißt, es ist die Einheit von Einheit und Vielheit, weil es ja auch um deine Eigenheit und jeden anderes Eigenheit in diesem Augenblick geht, kann der Augenblick eines Gesprächs, eines Dialogs so zu sich selber finden, dass die Eigenheit aller Anwesenden und die Eigenheit der Gesamtheit, der Anwesenheit, die Einheit von Vielheit ist, leben kann. Klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, philosophisch. Ich stehe es, ich finde nur keinen anderen Weg, es auszudrücken.
Und wie siehst du das dann auch, so wie du es ansprichst, auch in der Möglichkeit von dialogischen Räumen oder von Gesprächsräumen, sich so, also dem sozusagen den Kontext oder den Bezug dieses Ereignisses zu geben? Also warum ist dir das so wichtig oder so, hat so eine Bedeutung für dich, das sozusagen in diese Praxis von Emergent Dialogue als Ereignis, Kultur zu formulieren.
Ein spirituelles Anliegen oder kannst du es auch nennen, ein mystisches Anliegen jeder spirituellen Praxis und das ist die Verwirklichung von Einheit. Dass dieser Augenblick eigentlich eins ist, ungeteilt ist, ganz ist und meiner Wahrnehmung nach beweisen alle spirituellen Traditionen in der anderen Form auf diese Einheit der Umfassendheit hin, ob das jetzt eine Gotteserfahrung ist oder eine buddhistische Sunyata-Leerheitserfahrung oder eine Brahman-Erfahrung oder wie immer wir das sprachlich setzen. Es ist eine Erfahrung, in der die Einheit zu sich selbst kommt. Und das ist eine tiefe spirituelle Erfahrung, die außerdem auch eine sehr beglückende Erfahrung ist. Aber sie erlaubt auch die Öffnung des Potenzials dieser Einheit. Das heißt, dieses Gespräch, das wir zwei haben, wie jedes andere Gespräch, jeder Dialog, unter anderem aber auch, um das zu erweitern, der Dialog mit der Welt über die rein menschliche Welt hinaus, also auch der Dialog mit Natur, Pflanzen, Gegebenheiten. Wie kann ich Ausdruck und Geburtshelfer dieser Einheit sein? Und das Leben wird wesentlicher in dem Maße, in dem wir dem nicht im Wege stehen, in dem insistieren auf unsere Getrenntheit und Besonderheit, sondern unsere Individualität einbringen in eine bewusste Hüter- und Gebärhelferrolle dieser Ganzheit von Gegenwart.
Aber das in der Weise, das hast du ja vorhin angesprochen, die auch dieser Unterschiedlichkeit oder Andersartigkeit, die ja auch immer wieder dann Teil von Leben ist und von Begegnungen, Beziehungen, Situationen ist, das nicht auszuschließen oder dem zu entfliehen, sondern eigentlich, auch diese, ich sag mal, diese tiefere Einheit dann im Sein mit unserer Andersartigkeit zu bezeugen oder zu erschließen? Oder wie würdest du das sehen, wie das dann auch sozusagen dieses Zusammenkommen von Einheit und Vielheit, die ja oft auch Spannung erzeugt? Also wie siehst du das in diesem Bezug zum Ereignis mit dieser Spannung umzugehen.
Sogar in einer radikalen Form, nämlich, dass ich den anderen und das andere in seiner Andersheit zutiefst ernst nehme, weil so immer die Versuchung da ist, die Andersheit des anderen irgendwie einzufangen und es nicht in der Krassheit der Andersheitserfahrung wahrnehmen zu können, die auch zutiefst irritierend ist, weil sie die Erfahrung der Andersheit des anderen mich ja desintegriert, wenn ich sie ernst nehme und mich in meiner Subjektivität in Frage stellt. Und das ist unter anderem auch mein Verständnis des Verdienstes der postmodernen Philosophie, hier einen radikalen Weg und der dann in seiner Radikalität auch seine eigenen Schattenseiten entwickelt hat, zu entwickeln. Derrida steht hier davor, als in dieser Wahrnehmung alles sagen, in seiner Dekonstruktion wahrzunehmen. Derrida ist ja ein Philosoph oder der Philosoph der Dekonstruktion. Und wo er sagen, jede Möglichkeit, das irgendwie sozusagen die Fremdheit einzufangen in eine vorschnelle Einheit, in Dekonstruktion auflösen möchte. Das ist natürlich, und das passiert auch, sehr anfällig für einen Nihilismus. Und teilweise von einem Nihilismus auch nicht unterscheidbar. Das Spannende ist, dass der späte Derrida, vor allem der späte Derrida, obwohl man sagen kann, dass der eigentlich immer schon das auch angelegt hat in seiner Philosophie, hat die Dekonstruktion auch betreibt auf der Suche des Nicht-Dekonstruierbaren. Und insofern ist da was Verwandtes mit dem, was ein Zen-Koan macht, der ja auch sagen, unsere Fähigkeit der Integration in unserem Verständnis durch den Koan brechen möchte und auch die Zen-Praxis Nihilismus gefährdet ist. Das ist man kann sagen, in der Zen-Praxis auch ausrutschen und meinen, man würde eine spirituelle Praxis verfolgen, aber letztendlich ist es eine Praxis des Nihilismus, dem einem einfach alles auseinanderfällt. Aber man könnte es auch als eine radikale Praxisform zu sehen, dass in der Annahme der Fremdheit das, wo die Fremdheit dann doch in einer Nicht-Getrenntheit steht, aber die wir nicht mehr sozusagen irgendwie kognitiv fassen können, eine tiefe Erfahrung des anderen im Sinne des einen sich zeigt. Und das ist dann eine zwar riskante, aber doch oder gerade deswegen sehr profunde spirituelle Praxis. Man könnte behaupten, ich weiß es nicht, ob man so weit gehen kann, dass das vielleicht sogar sozusagen das ist, wo die Bewusstseinsgeschichte der Welt mit unserer postmodernen Periode gerade durchgeht. Und insofern auch im Nihilismus als eine der Fallen und Schattenseiten und Blindspots ausrutschen kann. Aber letztendlich geht es nicht darum, sondern das nicht nennbare Eine, in dem auch spirituell leben zu können. Und ja, jetzt sind wir aber schon ziemlich am Deep End einer spirituellen Praxis, die aber meines Erachtens Emergent Interbeing auch ausmacht.
Ja, was ich merke, wo du das ansprichst, das ist ja auch irgendwie so ein Schritt in eine sehr irgendwie radikale Offenheit anspricht oder ja, Offenheit ist mir da eingefallen. Also das ist und Offenheit erzeugt ja manchmal den Wunsch, es irgendwie auch wieder handhabbar zu machen oder irgendwie, also das, was ich erlebe oder was Wirklichkeit ist, irgendwie in einen Kontext zu bringen, wo es irgendwie alles wieder ja, irgendwie auch mental integriert wird oder so. Aber was ich höre von dir oder auch mit dem Ereignis dann nochmal neu sich jetzt für mich erschließt, ist es, dass es eigentlich eine Offenheit ist oder eine Offenheit zugänglich macht, die aber nicht beliebig ist. Also die nicht einfach sinnlos beliebig ist, sondern die eigentlich mich in Bezug auf das, was eben Leben ist und wie es mir begegnet und eben mit diesen auch diesen ja, Kräften oder der Anwesenheit des Guten, Wahren und Schönen eigentlich dann, wie soll man sagen, durch diese Offenheit auch anspricht und dadurch auch wieder, wie soll man sagen, auch eine gewisse Orientierung gibt in dieser Offenheit oder so. Also das merke ich da als Resonanz darauf, was ich irgendwie ganz, ganz spannend finde.
Na, genau das, und dass wir uns ansprechen lassen, und voraussetzungslos ansprechen lassen, das ist ja mit dieser Offenheit gemeint. Und dass sich, wenn wir uns ansprechen lassen, das Gute, Schöne und Wahre sich permanent neu zeigend immer wieder erweist. Und insofern erlaubt es mir jetzt auch, sagen, einen anderen Punkt hier wieder anzusprechen, von dem du ja auch weißt, dass sie in unserer Praxis eine Rolle hat oder eine wichtige Rolle hat, Emergent Interbeing als eine spirituelle Praxis der offenen Gesellschaft zu verstehen. Und das ist eine riesen Herausforderung. Und wir sehen ja unter anderem gerade, dass auch wegen der Systemkrise, in der wir sind, wo offene Gesellschaft identifiziert wird mit neoliberalem Kapitalismus, hier diese offene Gesellschaft in einer riesigen Krise ist und neoautoritäre Versuchungen, das jetzt sozusagen wieder autoritär zu schaffen, ja, und nicht zufällig macht das der Putin mit seinem slawisch-orthodoxen Retro-Christentum, wo er einfach wieder Sinnordnungen und das wahre Gute, Schöne in diesen rückwärtsgewandten Sinn sieht und Erdogan das Gleiche in der Türkei oder der Modi ähnliches in Indien, also diese autoritären Versuchungen, statt sich uns der Herausforderung zu stellen, dass wir in dieser Multipolarität, die eben auch nicht von unserer westlichen Kultur dominiert sein darf, was sagen, auch die Erbsünde der offenen Gesellschaft ist, dass sie dominiert ist von unserer westlichen kolonialen Dominanz, dass hier ein sich permanentes Finden der Multiperspektivität auch auf kultureller Ebene, wo dann auch die Menschheitserfahrungen der ostasiatischen Kulturen oder auch der russisch-slawischen Weltzugangs in einen theologischen Zusammenhang kommen, der durchaus auch immer streitend sein darf, ja, aber wo der Streit nicht, vor allem nicht in Krieg, sondern in eine evolutionäre Reibung, wo wir uns aneinander reiben, tiefer in die Erfahrung eintreten, das ist diese Dialektik zwischen Vielheit und Einheit. Immer, wenn es gelingt, auf der Fährte des Wahren, Guten und Schönen, dass sich auch nie fixieren lässt, aber dass sich in diesem Dialog vielleicht annähern lässt. Das ist zumindest, wie ich die Hoffnung formulieren würde. Und wo ich so etwas wie Emergent Interbeing als eine auch gesellschaftliche Praxis sehen könnte, utopisch gedacht, gebe ich ja zu, wo die Vielheit und Einheit auf einer globalen, interkulturellen Ebene verbunden sein kann, mit der Dimension des Heiligen in seiner Vielfältigkeit.
Und wie siehst du dann, also weil Ereigniskultur spricht das ja schon an, dass dann ein größerer Anspruch drin liegt, als jetzt nur eine spirituelle, in Anführungszeichen, nur eine spirituelle Erfahrung. Aber wie würdest du das dann auch sehen als einen Impuls im Gesellschaftlichen, wie so eine Ereigniskultur da auch ja, so solche Räume schaffen kann, wo sich dann ja in dieser Offenheit das Gute, Wahre, Schöne zeigen kann oder bewegt werden kann.
Erstens mal, indem es uns gelingt, Verständigungsbrücken, Tunnels, Bögen zu bilden, also wo wir uns nicht sagen, in Feindheit, Feindschaft und Vernichtungsabsicht, es muss jetzt nicht physische Vernichtungsabsicht, es kann auch rein kognitive Vernichtungsabsicht sein, gegenüberstehen, sondern wo wir auch vor der Ehrfurcht des Andersseins uns voneinander befruchten lassen. Das geht natürlich nicht, ohne wahrzunehmen, dass neben der Vielheit und Fremdheit auch diese Nichtgetrenntheit eine existenziell entscheidende Erfahrung ist. Dass sich gerade in dem und gerade in der Kombination dessen, so würde ich es formulieren, sich erneut, immer wieder aufs Neue, in neuer Weise das Heilige zeigt. Und zwar in seiner gegenwärtigen Form, in Würdigung der menschlichen Erfahrung des Heiligen, zumindest über die letzten 200.000 Jahren und wie das sozusagen von indigenen Erfahrungen des Heiligen über die traditionellen Erfahrungen des Heiligen und auch die modernen, postmodernen Erfahrungen des Heiligen, Mutationen des Heiligen sind, die diese Multirealität respektiert und das aber nicht diese Realität in eine Re dass es nicht eine Relativität gibt, sondern wahrnehmbar ist, dass da auch etwas ungetrennt eins ist. Und dass wir in diesem ungetrennt Einen auch zusammen sind und daraus sich auch ein ethischer Code des Zusammenleben-Wollens entwickelt, der diese Einheit respektiert, aber durchaus auch die Reibungen zwischen uns respektiert. Und in dem eine lebendige Form des Miteinanders mit Seins, mit der Welt, auch mit der Natur, dem Kosmos möglich macht, wo wir permanent rausfinden, wie sich das Heilige neu zeigt und das auch nicht sozusagen vorhersagbar ist, weil der Punkt darin steht, dass es sich ereignen muss und nicht gesetzt werden kann.
Und was damit angesprochen ist, ist ja auch, also auch irgendwie ein kultureller Schritt, also so wie ich das höre, auch diese Offenheit, also wie es jetzt vielleicht westliche Demokratien auch, ja, jedenfalls zum Teil verwirklicht haben, eine Offenheit, die eben nicht, also die einen gewissen gesellschaftlichen Raum schafft, wo der eben nicht besetzt ist von vielleicht ja sehr starken religiösen oder wie auch immer Machtinteressen, sondern eine gewisse Offenheit hat und gleichzeitig aber auch eine ja, wie soll man sagen, da auch noch einen Schritt weiter zu gehen in die Offenheit, die eben auch eine Offenheit für diese existenzielle oder wesentliche Dimension oder Wirklichkeit, wie du es jetzt mit dem Heiligen ansprichst, mit einbezieht, um eigentlich vielleicht erst wirklich offen zu werden. Also offen in einem tiefen Sinne und nicht nur sozusagen frei von irgendwie Macht, Ansprüchen, sondern auch frei, um auch also was du ansprichst, als dieses tief verbindende, ja, ich sag mal, im Menschsein zu verwirklichen. Oder also so dieser, dass da eigentlich auch ein kultureller Schritt angesprochen ist, ja, diese Offenheit, ja, vielleicht auch noch, vielleicht kann, weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber dieses Sinnfeld der Offenheit eigentlich auch noch in eine Tiefe zu bringen als Gesellschaft, ist mir jetzt ein bisschen groß gesprochen vielleicht, aber das kommt mir jetzt auch so nochmal als ein Impuls, der daraus kommt.
Wenn was du hier richtigerweise ansprichst, kann man ja auch sinnfälligerweise auf eine Frage zuspitzen. Wie offen ist die offene Gesellschaft für das Heilige? Und der Frage ernsthaft nachgehen. Und dann, wenn man dem ernsthaft nachgeht, merkt man, dass die sogenannte offene Gesellschaft, in der wir leben, die ja nur so Ansätze einer offenen Gesellschaft in sich tragen und auch viele vergiftete Teile in sich trägt, eigentlich den Heiligen über sehr allergisch gegenübersteht, weil wir in einer Weltwahrnehmung oder in einem Sinnfeld stehen oder uns auf einem Sinnfeld finden, das eine technokratische Weltwahrnehmung hält, wo alles, was in dieser technokratischen Machbarkeitswelt, Weltzugang sich nicht zeigt, nicht toleriert wird. Das heißt, es gibt hier eine Verbindung von Macht und Technik, wo Machtkonzentration einfach die Machbarkeit der Welt zelebriert, zur Optimierung der eigenen Machtzusammenhänge, und dann zu sehen, dass die Grundlage der offenen Gesellschaft, aber sozusagen das Zusammenkommen des Demos, des Volkes oder der Völker in einem gemeinsamen dialogischen Prozess ja auch zum Gutteil ausgehöhlt ist. Und selbst dort, wo es Wirklichkeit ist, beschränkt ist auf eine reine politische Demokratie, aber sicher keine Wirtschaftsdemokratie, wo sozusagen die Wirtschaftsmacht, die ja hinter der politischen Macht steht, in Frage gestellt werden kann, dürfen wir ja gar nicht in Frage stellen, zu sehen, wie brüchig, blinde Flecken versehen und auch mit Abgründen versehen unser Verständnis von offener Gesellschaft ist, aber das nicht gegen die offene Gesellschaft zu drehen, sondern zu sehen, wie es eine spirituelle Dimension deren gäbe, die sich dieser blinden Flecke und dieser Abgründe stellen würde und nicht retour in irgendwelche autoritären Lösungen von gestern, die dann verschiedene Sinnfelder gegeneinander aufhetzt.
Ja, danke auch für diese große Perspektive, weil ich finde das auch nochmal besonders, auch jetzt das, wo wir angefangen sind mit der Ereigniskultur. Das ist ja dann vielleicht auch Teil der Ereigniskultur, die eigene Erfahrung eben von Leben und wie sich Leben ereignet, auch in diesem größeren Kontext zu verstehen und das auch, also ich erlebe das auch als so eine, auch eine Einladung dann, ne, diese eigene Perspektive und dann das eigene Leben und Umgang eben mit sowas wie Ereignis, Kultur auch als nicht getrennt zu sehen von diesem größeren kulturellen Moment, in dem wir stehen. Und so verstehe ich ja auch immer wieder unsere Einladung auch mit dem Emergent Dialog und auch, was wir mit Evolve versuchen, sich da auch, ja, jeder auch mit seiner Einzigartigkeit und Perspektive da einzubringen.
Nee, absolut.
Und dafür vielen Dank, Thomas, und
Sehr
freue mich,
gerne.
wenn wir das Gespräch fortsetzen.
Ja, gleichfalls. Danke dir, Mike.